Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier in Leipzig sein darf, im Nuviso-Studio. Wir fangen wieder mit einer neuen Staffel an für Steinzeit. Und am 8. November ging ein Vortrag von mir online über die Energiewende, die offensichtlich am Ende ist. Und bis zum heutigen Tage sind es sage und schreibe schon 260.000 Aufrufe auf diesen Vortrag. Das sind umgerechnet jetzt jeden Tag ungefähr 4.200 Menschen, die diesen Vortrag angeklickt haben. Das heißt also, jeden Tag hat eine ganze Stadthalle voll diesen Vortrag gesehen. Das finde ich großartig. Vielen Dank für die ganze Unterstützung und die ganzen Mails, die wir bekommen haben. Und eine dieser Mail hat uns ein Zuschauer geschickt, der sich mit diesem Thema ganz besonders gut auskennt, und der hat noch viele zusätzliche Informationen zu diesem Thema, und den habe ich einfach eingeladen, und nicht nur ihn, sondern auch seinen Kompagnon, und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Dr. Med. Stefan Kaula und Dr. Ingenieur Detlef Alborn. Herzlich willkommen, die Herren. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, und wie gesagt, vielen Dank für das rege Interesse an diesem Thema und aber auch an die ganzen Infos, die Sie mir geschickt haben. Ja, wie sehen Sie das? Ich habe es gerade gesagt, also selten, dass ein Vortrag von mir innerhalb kurzer Zeit schon so viele Klicks hat. Denken Sie, dass das ein Thema ist, das den Menschen wirklich unter den Nägeln brennt, Herr Dr. Kaula?
Also ich denke, viele Menschen interessiert es eigentlich erstmal nicht. Die Leute, die etwas wacher sind, sind darauf aufmerksam geworden, und da ist das Interesse schon sehr groß. Mhm. Weil es relativ kontrovers ist. Also es geht gegen den Mainstream eigentlich. Und letztendlich geht es aber um was Größeres. Es geht tatsächlich um unser Land, wenn Sie mich fragen. Es ist eigentlich eine große Fehlentwicklung, die dort läuft und die man eigentlich wieder gerade biegen müsste.
Ich habe vor kurzem einen Begriff aufgeschnappt von dem Herrn Dr. Hans-Joachim Maatz, ein sehr großer Psychoanalytiker und Psychiater, hat seine Zeit in der DDR verbracht, auch er ist, lebt immer noch im Osten, aber er ist im Osten groß geworden eben auch, und er hat einen Begriff geprägt, der nennt es Normopathie. Und zwar, wenn ein Großteil einer Bevölkerung sich einer gewissen Störung gar nicht mehr bewusst wird und das irrationale Verhalten die Oberhand gewonnen hat. Also, und wenn man das jetzt auf die Energiewende oder den ganzen Klimawahnsinn überträgt, dann ist das ein klares Zeichen, dass wir in dieser Normopathie festgefangen sind, dass sich also ein Großteil unserer intellektuellen Elite in diesem normopathischen Zustand befindet und sich überhaupt nicht bewusst ist, dass wir ein komplett irrationales Verhalten an den Tag legen. Sie beide sind ja mehr oder weniger, darf ich Sie auch als Aktivisten bezeichnen, ja? Sie sind also wirklich auch sehr viel mit Öffentlichkeitsarbeit mit diesem Thema beschäftigt. Eine Seite, die ich hier gleich erwähnen möchte, ist vernunftkraft.de. Ja, Herr Dr. Alborn, ich habe Sie auch als eifrigen Redner schon kennengelernt. Ich habe mir Ihre Vorträge angehört. Wie ist denn Ihre, oder was treibt Sie denn an bei diesem Thema? Sie sind ja Ingenieur, Sie haben promoviert, Sie sind in diesem Thema drin als Wissenschaftler. Wenn Sie das in einen Satz packen könnten, so dieses ganze Klimagespenst, wie sehen Sie das heutzutage?
Also ich halte ja oft Vorträge zu dem Thema, und eine der Antworten, die ich darauf gebe, eigentlich ist diese Idee von der Energiewende spannend und prickelig, weil wer wollte sich denn der Idee verschließen, eine Strom- und Energieversorgung aufzubauen ohne rauchende Schlote, ohne Tagebaue und ohne atomaren Abfall? Eine phänomenale Idee. Ja. Und viele intellektuellen Eliten sind diesem Ding anheimgefallen, ohne darüber nachzudenken, über die quantitativen Implikationen, die das hat. Und mit den quantitativen Implikationen meine ich die Frage so, wie viel Produktionskapazitäten brauchen wir denn jetzt für Wind, für Solar, für Biomasse, für Wasserkraft, für Pumpspeicher? Diese Dinge, über die wird nicht geredet. Und wenn man mit diesen Dingen dann daherkommt, ist euch eigentlich klar, was das bedeutet. Wir werden ja Folien noch daher angucken. Dann bleibt vielen Leuten die Sprache weg. Und den Naturwissenschaftlern, hatte ich einer von meinen Leuten, hat das so schön geschrieben, dem fällt der Stift aus der Hand. Ja, einfaches Beispiel. Moderne Windkraftanlagen, wenn sie durchs Land fahren, neuester Bauart, die schaffen so eine Jahreskapazität, eine Jahresausbeute von, sagen wir mal, 6 Gigawattstunden im Binnenland. So, wenn Sie 300.000 Gigawattstunden Strom in Deutschland, das die Hälfte des Stromverbrauchs, nun erstellen wollen, dann brauchen Sie aber eben 50.000 von diesen Windkraftanlagen. Mhm. Und das ist die quantitative Seite des Problems. Und die wird völlig ignoriert.
Momentan haben wir 28.000.
Ja, so um die 30.000.
Knapp 30.000. Es werden täglich mehr. Also auf dem Weg von München nach Leipzig auf der A9 begegne ich regelmäßig an den Raststätten den riesen Schwerlasttransportern, die immer im Gespann unterwegs sind. Also drei große Zugmaschinen mit jeweils einem Flügel, einem Rotor. Und dann kommen noch die ganzen anderen Schwerlasttransporter mit den Bauelementen der Türme. Und es gibt auch eine Firma, die an der A9 liegt. Ich weiß jetzt nicht genau mehr, wo das ist. Ich glaube, das ist sogar schon in den neuen Bundesländern, wo wirklich schon 20, 30 neue Masten auf Halde liegen, wo Fett produziert wird. Also wie sehen Sie diese Entwicklung, dass da also eine ganze Industrie auf diesen Zug aufgesprungen ist? Ist das verwerflich, dass Sie sich diesem Thema gewidmet haben? Ist eigentlich ein ökonomisches, gutes Konzept, wenn man sagt, okay, ich baue die Dinger, der Bedarf ist da. Können Sie das nachvollziehen?
Also aus der Sicht derjenigen, die diese Maschinen bauen, kann ich das selbstverständlich nachvollziehen. Gibt es so einen schönen Unternehmerspruch, ne? Wenn es Brei regnet, musst du den Löffel raushalten. Und genau diesen Löffel halten die...
Entschuldigung, das kann ich noch nicht. Das ist gut.
Ja, und genau, das ist das, was diese Unternehmen dort machen.
Ja, ja.
Ja? Wir ziehen über die Stromrechnung den Bürgern das Geld aus der Tasche und verteilen das um an die Industrie, die dort außerhalb des Wettbewerbs oder unter einer relativ schwachen Wettbewerbsintensität diese Dinge produziert. Das ist ein Schlaraffenland für ein Unternehmen. Ja. Besser kann es gar nicht sein. Ja? Und da machen die alle mit.
Und nachdem das der Konsens ist, der wissenschaftliche Konsens ist sozusagen in unserer heutigen Zeit, ist es ja auch gar nicht verwerflich für diese Firmen, sich diesem Brei zu widmen, wenn es schon regnet.
Ja, eben.
Ja. Aber lassen Sie uns noch mal auf die Basis dieser ganzen Entwicklung gehen, den Klimawandel. Also ich höre ja sozusagen fast gar keinen Bericht mehr, der nicht ohne diesen ominösen Klimawandel auskommt, egal um was es geht. Es wird immer mit dem Anhängsel Klimawandel und Klimaerwärmung und so weiter angehängt. Mein Kenntnisstand ist folgender, dass die ganze wissenschaftliche Elite oder die ganze wissenschaftliche Gemeinde sich einem mehr oder weniger nicht Betrug, sondern einem Irrglauben aufgesessen ist, indem man Ursache und Wirkung vertauscht hat. Al Gore hat in seinem Film von 2007, 2008 diese unbequeme Wahrheit ja gebracht und bringt da in seiner großen Grafik eben so den Zusammenhang zwischen CO2 und Temperatur. Und da sieht man die Korrelation zwischen diesen beiden Kurven und er sagt eindeutig, ja, hier sehen Sie ganz klar den Beweis dafür, wenn das CO2 steigt, dann steigt die Temperatur. Wenn man genau hinschaut, Herr Dr. Kaula, ist es nämlich genau andersrum, oder?
Ja. Insbesondere wenn man Zeitalter zurückschaut, dann ist die Korrelation zwischen Erwärmung und CO2 immer so, dass das CO2 der Erwärmung folgt und nicht umgekehrt.
Also Ursache und Wirkung wurden einfach vertauscht.
Ja. Und es ist erklärlich, je wärmer das Klima wird, desto mehr CO2 gast aus den Ozeanen aus und deswegen steigt das CO2.
Okay.
Also CO2 hat sich in der Klimavergangenheit niemals als ein Treiber der Temperatur erwiesen. Mhm. Und das wird halt völlig vergessen und wenn man sich die Diagramme anguckt, die halt vorgeführt werden, es wird immer in dem Bereich abgeschnitten, wo es halt wirklich eigentlich interessant wird.
Ja.
Und erst der Bereich, wo man CO2 parallel läuft mit der Temperatur, Entwicklung, wird halt angefangen im Diagramm. Also ich denke auch, es ist vergleichbar vielleicht mit einer Erkrankung. Also ich bin ja Mediziner. Wenn man sich vorstellt, sie gehen zum Arzt, weil sie sich nicht wohlfühlen, haben vielleicht febrile Temperaturen. Und ihr Nachbar, das ist der Herr Grün, der schickt sie zu seinem Bruder, der ist Professor Herr Grün. Und die gehen zum Professor und der sagt, oh, das ist aber ganz gefährlich, das kann bös enden. Und er sagt, sie haben das CO2-Klimawandelsyndrom. Und wir müssen das intensiv behandeln, sie brauchen aber keine Angst zu haben. Es kostet sie nur im Monat sowas wie eine Kugel Eis im Äquivalent. Es ist relativ einfach, die Behandlung, und es ist völlig nebenwirkungsfrei. Und dann sagen sie, natürlich, also ich vertraue Ihnen. Und was er sagt, auch noch, Sie müssen Angst haben, dass wenn Sie jetzt nicht behandelt werden, sind in 10 Jahren zum Beispiel die Polkappen bei Ihnen geschwollen. Nach 15 Jahren ziehen Sie Resümee und stellen fest, also Ihre Polkappen sind nicht geschmolzen, sind nach 15 Jahren immer noch da. Sie stellen fest, es hat eigentlich gar nichts gebracht, das CO2 ist nicht gesunken. Das heißt, Sie haben sich einer Behandlung unterzogen, ohne Effekt. Mhm. Sie stellen fest, die Behandlung war nicht so einfach, es war sehr schmerzhaft, es war sehr kostenträchtig. Ja, ja. Und jetzt fangen Sie an zu recherchieren. Und das ist also meine Position, wenn ich jetzt rückblicke. Ich habe recherchiert und im Nachhinein musste ich feststellen, die Aussagen von diesem Professor, die sind höchst fragwürdig gewesen. Er hat nämlich verschwiegen einige Sachen. Er hat verschwiegen, dass ich der erste Patient bin mit dieser Diagnose. Er hat verschwiegen, dass ich der erste Patient bin, der wegen dieser Diagnose behandelt wird überhaupt. Er hat verschwiegen, dass er eine extrem hohe Unsicherheit hat, in Bezug auf Ursache der Erkrankung, in Bezug auf die Diagnose selbst, in Bezug auf den Verlauf der Erkrankung und in Bezug auf die Prognose der Erkrankung. Und es hat sich auch im Verlauf immer wieder gezeigt, dass die Vorhersagen vom IPCC, also vom Weltklimarat, eigentlich nicht gestimmt haben. Mhm. Aber trotzdem wird darauf beharrt, dass dieses Katastrophenszenario weiterhin besteht und dass wir, es wird verweigert, trotz dieser Kritikpunkte, das überhaupt zu hinterfragen, diesen Prozess. Mhm. Und irgendwo hat man das Gefühl, der Professor in diesem Bild hat jetzt einfach Angst, das Gesicht zu verlieren, wenn man seine Vorgehensweise hinterfragt. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir. Die Politik hat einfach die große Angst, das Gesicht zu verlieren. Und deswegen wird ein Hinterfragen nicht zugelassen. Im Gegenteil, Leute, die Kritik äußern und eine andere Sichtweise dazu haben, diese Meinung wird unterdrückt, massiv. Und das ist etwas, was eigentlich nicht passieren darf. Mhm. Auch im ärztlichen Bereich muss immer wieder überprüft werden, ob die Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, ob die richtig sind. Und in der heutigen Situation ist es so, dass tatsächlich jetzt quasi in diesem Bild weitere Behandlungen angesetzt werden nach dem gleichen Schema, also bei einer Krebserkrankung. Es werden weitere Chemotherapien angesetzt, obwohl wir gesehen haben, es hat überhaupt nichts gebracht. Und es ist sowieso überhaupt in Frage zu stellen, ob es vielleicht nicht eine harmlose Erkrankung war. Selbst das darf nicht hinterfragt werden. Es könnte ja ein harmloser Sonnenfleckenaktivitätszyklus-Krankheit sein. Und kein CO2-Klimawandelkrankheit. Und dieser Sonnenfleckenzyklus-Syndrom, diese Krankheit, die ist vielleicht harmlos. Und sie bräuchte gar nicht behandelt zu werden. Mhm. Selbst das darf man nicht hinterfragen.
Ein gutes Bild mit dem Vergleich mit dem Arzt. Ja. Ich habe neulich, ein Zuschauer von uns hat uns sein Buch zugeschickt, das Pippi-Langstrumpf-Syndrom. Wie die Welt, wie geht der Refrain, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und so weiter. Ja? Ich hoffe, dass ich ihn bald mal hier haben kann, um mit ihm über das zu sprechen. Also sprich, eine wissenschaftliche Elite, die sich nicht um Fakten kümmert, sondern sich um eine ideologische Ausrichtung kümmert. Also sprich, einer falschen Ideologie aufgesessen ist. Herr Dr. Alborn, Sie sind Wissenschaftler, in Ihren Vorträgen sagen Sie es auch immer, Sie schaudert es eigentlich, wenn Sie sehen, wie Ihre Kollegen sich da verkaufen. Was ist denn da die Motivation, dass so viele Wissenschaftler offensichtlich auf diesem Auge komplett blind sind? Also ich habe es in meinen Recherchen gesehen, es bedarf keiner großen akademischen Bildung, um das alles zu durchdringen, dieses Thema. Es kann ein Zehntklässler in der Realschule in Deutschland, könnte die Thematik verstehen, was Ursache und Wirkung ist, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt. So schwer ist das nicht. Aber warum sind so viele Menschen im Institut für Klimafolgenforschung, dem PIC oder anderen Instituten, warum sind die da blind gegenüber diesen Fakten, die so offensichtlich sind eigentlich?
Also warum sie das sind, das ist jetzt Spekulation.
Ja, aber lassen Sie uns mal spekulieren. Ich verstehe das nicht.
Eines ist klar, im Umfeld der erneuerbaren Energien sitzt das Geld der Geldgeber unglaublich locker. Mhm. Wenn Sie Forschungsanträge zur Förderung Ihres Instituts durchbringen wollen, dann ist das in diesem Umfeld am leichtesten. Mhm. So. Und wenn Sie als Hochschullehrer oder als Institutsdirektor Ihre Anträge durchbringen wollen, ich habe früher solche Anträge auch mal geschrieben, dann kriegen Sie das oft auf dem Thema am einfachsten durch. Und dann müssen Sie auf diesem Thema mit den Wölfen heulen. Und wenn dabei die Wahrheit mal unter die Räder kommt oder wenn die wissenschaftlichen Tatsachen dabei unter die Räder kommen, das ficht niemanden mehr an. Und ich habe das selbst oft erlebt unter meinen professoralen Freunden und Bekannten, die ich mal gebeten habe, wir sollten noch mal einen Paper schreiben über das Thema Stochastik und Streuung. Ja, das würde ich ja gern machen. Aber ich habe so viele Kollegen, die da unterwegs sind. Das kann ich mir nicht erlauben. Das geht nicht. Das musst du schon alleine machen. Mhm. Ja, das ist das, was da passiert. Und gerade bei den erneuerbaren Energien, da bewegen sich einige dieser Institutionen irgendwo auf der Gratwanderung, auf einem Grat zwischen erbärmlich schlecht und im offenen Betrug irgendwo dazwischen. Und ich bin immer hin und her gerissen, wo ich die Leute ansiedeln soll. Ja. Ob es dickfällige Betrüger sind oder einfach nur drittklassige Scharlatane, wenn sie den Mist verbreiten, den sie dort verbreiten. Wir werden ja doch noch ein Beispiel sehen.
Also das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann, dass so viele Wissenschaftler da offensichtlich blind sind gegenüber diesen Fakten. Wenn es jetzt um irgendein kompliziertes Thema gehen würde, wie irgendwelche Quantenberechnungen oder schwarze Löcher oder Astrophysik, wo der Laie eigentlich gar nicht durchsteigen kann. Aber wenn es so offensichtliche Sachen sind, wie zum Beispiel der CO2-Anteil, den jetzt alleine wir Deutschen produzieren, ich habe das in dem Vortrag auch gebracht, das sind 0,000056 Volumen. Also wir sind im Zehntausendstelbereich von einem Prozent. Wie kann denn ein Wissenschaftler meinen, dass man mit diesem Schreckgespenst irgendjemand überzeugen kann? Das funktioniert doch nicht.
Das ist ja noch nicht alles. Wenn wir über erneuerbare Energien reden und wir reden über die Windkraftanlagen, schauen Sie sich unser Land an mit diesen 30.000 Windkraftanlagen. Das sind 3% unseres Primärenergiebedarfs. Mhm. Also von unserem weltweiten Anteil, ich weiß nicht, sind es 3%, die wir an den CO2-Emissionen haben, davon haben diese Windkraftanlagen 4%. Das ist, wie der Mathematiker sagt, in erster Näherung ist das eine vernachlässigbare Größe. Ja. Ob wir das machen oder ob wir das nicht machen, ist für den Klimawandel völlig unerheblich. Es ist völlig wurscht. Ja, ob wir das machen oder ob wir es nicht tun, ist ohne jeden Effekt. Also, das sage ich gerne auf meinen Vorträgen. Wer Windkraftanlagen in die Gegend stellen will, der muss sich schlauere Argumente einfallen lassen als ausgerechnet den Klimawandel.
Ich habe mir jetzt gestern ein paar Videos von Ihnen angeschaut, die Sie mir geschickt haben. Es geht ja um Betroffene von Windkraftanlagen. Und eine dieser Damen, die mit dem englischen Akzent, mir fällt der Name jetzt leider nicht mehr ein, sie hat davon gesprochen, dass in ihrer Gegend also sehr viel Wild und Vögel zu beobachten waren, bevor die Anlagen aufgestellt sind. Rotwild, Rehe, Vögel, Störche und so weiter. Und jetzt ist da nichts mehr da. Also sprich, sie hat dann an den EuGH eine Eingabe gemacht und hat um Rat gebeten oder hat versucht zu klagen, so nach dem Motto, hier bitte, es ist eine Gefahr für die Tierwelt, die da entsteht. Und die Antwort war, Klimaschutz geht über Artenschutz oder über Naturschutz. Und das hat mich echt verblüfft gestern Abend. Das war für mich eine neue Information, dass man also die Zerstörung der Natur in Kauf nimmt aufgrund einer Lüge. Das ist eine neue Dimension. Dieser Gedanke war mir noch nicht bewusst, dass er sogar der EuGH, der Europäische Gerichtshof, sich diesem Betrug zu Herzen genommen hat und sagt, ja, den müssen wir alles unterordnen, selbst wenn so viele Storcharten aussterben oder nicht mehr zu uns kommen, spielt das alles keine Rolle. Das ist ja eine fatale Entwicklung eigentlich.
Ja, das ist vor allem der Schwarzstorch gewesen. Aber Sie haben viele deutsche Urteile auch inzwischen, die sagen, Naturschutz geht vor Klimaschutz geht vor Naturschutz und die das Tötungsverbot quasi aufheben. Die sagen also, sensible Arten wie der Rotmilan dürfen einfach getötet werden und Vorrang hat halt tatsächlich die Windkraft.
Mhm. Das ist eine bizarre Entwicklung. Es wird mir jetzt gerade erst bewusst, wie dramatisch das eigentlich ist und wie tragisch, ja, diese ganze Entwicklung.
In meiner Heimat in Nordhessen, östlich von Kassel im Kaufunger Wald, da hatten wir ein Vorkommen von Luchsen auf freier Wildbahn. Wenn ich früher mit meinem Hund in den Wald gegangen bin, dann konnte ich dann nur den Hund an der Leine durch den Wald führen, weil er sich sonst im Gebüsch mit den Luchsen angelegt hätte. Mhm. Das ist ein Naturpark, ein FFH-Gebiet, ein Bio-Hotspot, ein Hotspot der Biodiversität im Kaufunger Wald. Mhm. Mittendrein haben die 10 Windkraftanlagen geklotzt. Ich war bei der Anhörung dabei und habe dann auch interveniert und habe die dort gebeten, noch mal dazu Stellung zu nehmen, wie sie sich zu den Luchsen stellen. Das wäre alles überhaupt kein Problem. Die würden dann notfalls ausweichen und würden sich andere Gebiete suchen. Ja, also wenn wir vor 10 Jahren dort irgendwo an einem, sagen wir, Vatertag eine Würstchenbude aufgestellt hätten, mhm, und hätten dort Würstchen gegrillt, dann hätte man uns die Polizei auf den Hals gehetzt. Ja? Heute ist es überhaupt kein Problem, solche, okay, Landschaften in Großbaustellen zu verwandeln, und demnächst sollen dort die nächsten 5 Windkraftanlagen reingebaut werden. Das ist völlig wurscht. Mhm. All das, was uns mal heilig war in Bezug auf Naturschutz.
Also es gibt Kollegen von Ihnen, die das Ganze als Ökofaschismus bezeichnen. Würden Sie so weit gehen?
Ja, spontan, sofort.
Dieses harte Wort, trifft es
dieses
dazu,
harte, ja, Wort würde ich da anwenden, jawohl. Mhm. Ja, das, und das würde ich auch in eine ganz bestimmte Richtung lenken wollen. Ich habe genug mit diesen Leuten diskutiert, ja, und ich sage Ihnen ganz deutlich, mir steht es Oberkante Unterlippe. Ich darf, mhm, darüber nicht nachdenken, da kann ich mich furchtbar ereifern.
Das ist ein ökoindustrieller Komplex, das ist auch ein neuer Ausdruck, den ich da kennengelernt habe, dass also dem alles untergeordnet wird. Wohin geht diese Entwicklung? Also ich sehe jetzt gerade eine Verherrlichung und Glorifizierung der Grünen. Wir sehen es ja in den letzten Landestagswahlen, dass die Grünen also immer wieder bei 20%, teilweise sogar über der SPD waren. In München 42%, in Schwabing haben die Grünen gewählt. Alle mit ihren Jutesäckchen, wenn sie da rumfahren, mit ihren Fahrrädern und so weiter. Und dann denke ich mir, 42%. Ist es den Menschen einfach nicht bewusst oder wollen sie es einfach gar nicht wissen? So nach Motto, wir haben uns jetzt das auf die Fahnen geschrieben. Wir endlich können die Welt retten. Das Deutsche war ja vorher nicht so gern gesehen. Jetzt haben wir endlich mal eine Vorreiterrolle. Deutsche Schuld, the German Guilt, habe ich mal aufgeschlampt letztes Jahr in Amerika. Glauben Sie, dass da eine der Ursachen zu finden ist, warum gerade in Deutschland diese Lügen, also nee, ich muss gar keine Anführungszeichen machen, warum diese Lügen so verfangen bei uns?
Ich denke, in den Städten, wo die Menschen von der Windkraft nicht betroffen sind, ist es eine ganz andere Sache.
Ah ja, okay.
Ich bin selbst jahrzehntelanger Grünwähler, kann das aus verständlichen Gründen jetzt nicht mehr unterstützen und bin wirklich erschrocken, wie diese Entwicklung ist. Die Grünen betreibende Politik, die eigentlich gegen die Natur ist, das hat mit Naturschutz und grünem Grundenthusiasmus überhaupt nichts mehr zu tun.
Es gibt da ein tolles Zitat von Reinhold Messner, dem berühmten Bergsteiger, und er ist ja auch Naturschützer. Er hat gesagt, alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was man eigentlich durch sie bewahren will, die Natur. Und genau darum geht es ja eigentlich, ja, dass diesem Ziel sogar die Natur untergeordnet wird, nur mit dem imaginären Klimawandel.
Ja gut, wir müssen bei dem Thema, warum so viele Leute diesen Gedanken anheimgefallen sind. Das sage ich Ihnen etwas Bitterböses, aber dazu stehe ich. Wir haben in unserem Land ein Bildungsproblem. Mhm. Und wir haben ein Bildungsproblem insbesondere in den Naturwissenschaften. Und das sind Leute, komme viel mit denen zusammen, die in Physik und Mathematik am Fenster gesessen haben.
Das heißt, sie haben mehr rausgeguckt?
Die haben mehr rausgeguckt, für die, ja, okay, für die ich kenne diese Leute. Mhm. Ich habe hinlänglich mit denen diskutiert. Das sind Leute, die bei 10 Kilowatt einen Eimer voll Schlick vor Augen haben. Aha. Und bei Blindleistung an der Augenklinik denken.
Ja, okay. Kilowatt, ja, okay, ich verstehe. Ich mag Ihre Bilder, ja. Ja, aber was können wir denn tun, um diese Entwicklung umzudrehen? Also, Sie sind jetzt beides Akademiker, ja? Sie vertreten also doch die intellektuellen Menschen in diesem Land. Und wenn Sie sagen, dass so viele andere Intellektuelle, wenn gerade so viele Professoren und andere Akademiker sich dem Schwindel verschrieben haben, was können wir denn da noch tun? Man kann sich ja nicht einfach ohrfeigen und sagen, jetzt wach doch endlich mal bitte auf, schau dir doch mal die Fakten an. Wie kann man diese ideologische Verblendung aufbrechen? Nur durch so Gespräche, wie wir es jetzt hier führen, oder durch andere Öffentlichkeitsarbeit, was könnte man da machen?
Also ich denke, mit den freien Medien, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist eigentlich ein Kreislauf, der da entstanden ist. Früher waren die Politiker authentisch und haben ihre eigene Meinung vertreten. Heutzutage machen die Politiker erstmal eine Meinungsumfrage und fragen die Allgemeinheit, damit sie wissen, welche Meinung sie vertreten sollen.
Okay, und dementsprechend passt man sich an. Ja.
Und die Mainstream-Medien, die verbreiten dann die Meinung der Politiker und die Bevölkerung glaubt dann die Meinung, die in den Medien vertreten wird. Mhm. Das heißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Mhm. Wir brauchen wieder authentische Politiker. Wir brauchen Politiker, die wirklich sich mit den Dingen auseinandersetzen, mit den Fragen ernsthaft auseinandersetzen. Wir brauchen Medien, die unabhängig sind und die unabhängig denken. Also es gab früher immer den Spruch, in Zeiten großer Koalition müssen eigentlich die Medien die Rolle der Opposition übernehmen. Mhm. Und wir haben in Bezug auf den Klimawandel haben wir eine große Koalition von Grün, Schwarz, Rot, Rot. Das ist übermächtig. Und wenn Sie hier schauen, die Parteien, die noch übrig bleiben, die sind also wirklich eine Minderheit. Und die nehmen in Bezug auf den Klimawandel tatsächlich diese Oppositionsrolle ein. Aber sie werden diffamiert als Klimaleugner. Die werden nicht als politische Opposition behandelt, sondern sie werden diffamiert. Mhm. Und genauso geht es uns, die halt Kritik äußern. Klimaleugner, das nächste verwandte Wort ist Holocaustleugner. Ja, ja. Es ist wirklich...
Allein die Konnotation, also die
es ist fürchterlich.
Die Nähe
es ist fürchterlich.
Zu diesem Wort. Ja, wer leugnet denn? Ja,
das ist natürlich Absicht.
Absicht,
das ist
klar. Absicht. Ja, ja, klar. Ja. Ich erinnere mich an den Neujahrstag 2018. Da gab es die Situation, dass wir relativ viel Wind hatten. Und es war tatsächlich so, dass dann 82% des deutschen Stromverbrauchs in dieser Nacht wurden durch Erneuerbare geregelt. Und dann gab es eine große Schlagzeile am Anfang des Jahres, 2018, dass wir also 100% können. Also man hat einfach mal die fehlenden 18% aufgefüllt und hat gesagt, so, wir können jetzt 100%. Und ich erinnere mich an den Özdemir und an noch etliche andere grünen Politiker und auch andere, die gesagt haben, so, jetzt ist endgültig der Beweis erbracht, dass wir alle 100% erneuerbar können. Wir können jetzt alle Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke abschalten. Was die Herrschaften dabei nicht gedacht haben, ist, dass in der Januarsnacht, in der ersten Januarsnacht, die meisten besoffen im Bett liegen, die Industrie eigentlich runtergefahren ist und das Land mehr oder weniger so gut wie keinen Strom braucht. Morgen wird erstmal ausgeschlafen, weil wir alle noch besoffen sind. Das ist das eine. Das andere ist, das war ein Tag. Und wenn wir jetzt mal anschauen, jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Details gehen auch, ja. Wenn wir uns anschauen, wie die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien ausschaut, da wird es ja dann wirklich spannend. Warum ist es den Menschen eigentlich nicht bewusst, dass man mit erneuerbaren Energien auf gar keinen Fall 100% Strom machen kann? Die Energieversorgung klappt einfach nicht. Was glauben Sie, was da der Grund ist?
Ja, zunächst mal muss man ja ein grundsätzliches Verständnis für die physikalischen Zusammenhänge entwickeln. Und eins der fundamentalsten Gesetze darunter ist das, was der Fachmann den Kirchhoffschen Knotensatz nennt. Er sagt was ganz Einfaches. Er sagt, dass der Strom der Erzeugung mit dem Strom des Verbrauchs in jedem Augenblick, und ich betone nicht auf Augenblick, in jeder Millisekunde genau übereinstimmen muss. Mhm. Und wenn darüber geredet wird, dass es Überproduktion von Strom gibt, dann ist das natürlich Unfug. Man kann nicht über Strom und unter Strom produzieren, sondern man kann immer nur genau so viel Strom produzieren, wie verbraucht wird. Und das Ganze wird bewirkt durch eine Einrichtung in den Kraftwerken, die man Regelung nennt. Das ist eine Drehzahlregelung. Und die Drehzahlregelung in unseren Kraftwerken bewirkt, dass Stromerzeugung und Stromverbrauch übereinstimmen. Mhm. Und das ist keine Erfindung des erneuerbaren Energiezeitalters. Diese Art von Drehzahlregler gab es schon an den Dampfmaschinen von James Watt 1775. Mhm.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, mit diesem Knotengesetz, Strom muss dann verbraucht werden, wenn er produziert wird. Also man kann ihn nicht auf Halde produzieren, sondern es ist 1:1. Er wird produziert, er wird verbraucht.
Genau.
Ist das, was das Gesetz aussagt?
Das sagt das Gesetz aus, das kann man in jedem Gartenschlauch studieren. Das Wasser, was an einem Ende reingeht, kommt am anderen Ende im gleichen Augenblick raus. Genauso ist das mit einer Stromleitung. Ja, okay. Da können Sie sich sofort vorstellen, was passiert, wenn auf der einen Seite nicht genug reinkommt, was am anderen Ende rauskommt. Mhm, so, und dieser Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage, so, da ist ja manchmal die Rede davon, was eigentlich gar nicht der Fall ist, der Ausgleich wird geschaffen durch regelbare Kraftwerke. Das ist eine Drehzahlregelung in unseren Turbogeneratoren, die dafür sorgt, dass das immer exakt ausgeglichen ist. Mhm. Wenn überhaupt die Erneuerbaren in dem Stromnetz jetzt integriert waren und das Stromnetz nicht zusammengebrochen ist, dann ist das nur den konventionellen Kraftwerken zu verdanken, die genau die Differenz ausbalanciert haben. Und es kommt noch was anderes hinzu, das wird in der ganzen Diskussion unterschlagen. Sie können diese konventionellen Kraftwerke nicht beliebig weit runterfahren, weil wir die drehenden Massen der Generatoren brauchen zur Stabilisierung des Stromnetzes.
Die 50 Hertz.
Damit wir die 50 Hertz streng und genau einhalten. Die Grenzen sind unglaublich eng. Und was dann passiert, wenn der Wind ordentlich weht, das ist was ganz Spannendes. Dann exportieren wir den Windstrom ins Ausland und den Solarstrom.
Das heißt, wenn plötzlich die Sonne kommt, also es ist eine Wolkenschicht da, es ist relativ abgeschattet und plötzlich ist die Wolke weg und es kommt viel Wind, wird viel, viel mehr Strom produziert wie vorher. Und wenn unser Netz aber schon eine gewisse Leistung inne hat, dann können wir die nicht einfach irgendwo parken, diese Energiemenge, sondern wir müssen die exportieren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat Deutschland dieses Wort Stromexport neu definiert. Wir zahlen sogar dafür, dass die den Strom annehmen.
Wir zahlen eine Entsorgungsgebühr für teuer subventionierten Strom. Das ist der Irrsinn überhaupt dieser Energiepolitik.
Und das als Export zu bezeichnen, ist schon...
Wir honorieren die Produktion von überschüssiger Leistung, um genau zu sein, mit teuren Subventionen. Das, was wir dort produzieren, werden wir nicht los und müssen es gegen Entsorgungsgebühr im Ausland verklappen. Aha. Unsere Nachbarn nach Osten, namentlich zu Polen und Tschechien, bauen Stromsperren an ihre Grenzkupplungsstellen für den Strom, um die Überschwemmung ihrer eigenen Netze mit deutschem Überschussstrom zu verhindern.
Okay.
Das ist der Irrsinn in Potenz. Und das ganze, dieses ganze Geschäft, diese Entsorgungsgebühr für Strom, den wir verklappen, da gibt es so eine wunderschöne Wortschöpfung, die müssen sich auf der Zunge zergehen lassen. Das nennt man Negativpreis.
Negativpreis.
Ja, und ich empfehle meinen Zuhörern immer gern bei meinen Bürgerversammlungen, sie mögen doch morgen mal zum Bäcker gehen und darüber verhandeln, ob sie die Brötchen dort zu Negativpreisen kaufen können.
Aha, dass der Bäcker einem Geld gibt dafür noch, dass man die Brötchen...
Dass er die überschüssigen Brötchen los wird.
Aha, okay.
Ja. Ein ökonomischer Irrsinn in Potenz.
Wenn ich drüber nachdenke, wird es mir noch rätselhafter, warum das eigentlich niemand auffällt. Dass wir da mit dem Bus gegen die Wand fahren und keiner merkt, dass da vorne eine Mauer steht.
Ja, da mieten sie sich einen Hochschullehrer einschlägig bekannter Institute, der schreibt ihnen eine Studie und dann schreibt er dann rein, dass die Braunkohlenkraftwerke die Stromleitungen verstopfen. Das sind dann solche Experten wie Annalena Baerbock oder wie die alle heißen, die diese Dinge dann in Talkshows verkünden. Oder die Claudia Kempfert, ich weiß nicht, ob sie diesen Quatsch schon nachgebetet hat. Das ist natürlich völliger Humbug. Ja. Unsere konventionellen Kraftwerke sind hervorragend regelbar. Mhm. Und wären sie es nicht, dann hätten wir den Blackout schon lange gehabt. Mhm. Unser Stromnetz wird überhaupt nur dadurch stabilisiert. Und es ist an sich eine Frechheit und eine Dreistigkeit dieser Lobbyisten, uns, den Ingenieuren, die diese Dinge erschaffen haben, mit Jahrhunderten an Erfahrung und Know-how, zu unterstellen, wir könnten diese Kraftwerke nicht regeln. Mhm. Ja, da können Sie sich nur den Bauch vor Lachen halten, ob solcher dummen, dreisten Frechheit.
Die Frau Baerbock hat sich ja letztes Jahr auch irgendwie mal geoutet als technische Nicht-Sachverständige, indem sie in einem Interview gesagt hat, ja, das hat man ja alles schon lange erklärt, denn das Netz selber ist der Speicher für überflüssige Energie, das ist jetzt alles klar. Also mir ist in dem Moment klar geworden, dass die wahrscheinlich nicht mal das Ohmsche Gesetz verstanden hat.
So
ja. Ich halte ihn nicht für eine dumme Frau, die ist wahrscheinlich sehr intelligent und kommt ja auch gut rüber, aber offensichtlich auch vollkommen fehlgeleitet, weil das Netz selber als Speicher zu bezeichnen, das ist eine Sache für sich. Ja.
Ich will mal sagen, das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, die wir hier, sehen wir das mal von einer Stufe zurück oder von etwas anderem Standpunkt aus. Das sind unsere technischen, naturwissenschaftlichen Eliten. Und wir haben eine naturwissenschaftliche Tradition von Weltrang. Unser Deutschland. Mhm. Denken Sie an Namen wie Einstein, Heisenberg, Otto Hahn und wie sie alle heißen.
Ja, Bohr und so weiter.
Und dann denken wir an unsere technische Tradition, auf die wir zurückblicken können. Davon werden wir von der Welt beneidet. Mhm. Und bei diesen Dingen sind wir zu einer Republik von Scharlatanen verkommen, wo die objektiven Realitäten schlicht und ergreifend geleugnet werden.
Das wird übrigens von der Welt auch so wahrgenommen, dass wir da... Also
das wird schlicht und ergreifend geleugnet. Ja. Und das ist ein unglaublicher Vorgang, dass sich auch akademisch vorgebildete Leute für sowas hergeben. Diese Entwicklung ist deshalb gefährlich, aus meiner Sicht. Weil wir dann auf der einen Seite Leute haben, die dann frustriert in der Ecke sitzen. Leute, das lasse ich mir nicht mehr gefallen.
Ja.
Ihr geht jetzt noch diese paar Meter weiter und dann gibt es hier teuflischen Ärger. Mhm. Und auf der anderen Seite ist... dass eine totalitäre Entwicklung, ja. Es gab in unserem Land mal eine Bestrebung in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, nannte sich Neue Deutsche Physik, betrieben von einem nationalsozialistischen Nobelpreisträger. Der hieß Philipp Lenard. Und er hat eine neue deutsche Physik versucht ins Leben zu rufen, die national sei, die völkisch sei. Und genau das machen wir wieder. Wir sind im Begriffe, das wieder zu tun. Mhm. Diese Physik ist nun nicht national und die ist nicht völkisch. Mhm. Aber die ist plötzlich ergrünt. Mhm. Die ist ergrünt und sie ignoriert glockenklar sehenden Auges, ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel, einwandfrei erwiesene Tatsachen, als wären die nicht da. Mhm.
Mhm. Ja, lassen Sie uns mal da in die Details gehen. Sie haben uns ja einige Folien mitgebracht. Ein Thema, das mir in meinen Recherchen immer wieder aufgefallen ist, ist ein Begriff, den offensichtlich niemand von den Entscheidungsträgern verstanden hat, Dunkelflaute. Ja, also da steckt eigentlich schon alles drin. Es ist dunkel und es weht kein Wind, bedeutet keine Energie durch Solaranlagen, keine Energie durch Windkraftanlagen. Und soviel ich weiß, ist es in Deutschland so, dass jeden Tag einmal Nacht ist. Das ist, glaube ich, ein Naturgesetz, hat man mir so gesagt. Und auch, es ist oft so, dass kein Wind weht. Sie haben uns hier eine Grafik mitgebracht, von Ihrer Seite, auch von der Vernunftkraft. Wie zuverlässig denn der Wind weht? Was sehen wir denn auf dieser Grafik?
Also die Grafik, die wir jetzt hier haben, das ist die, man sagt dazu, Häufigkeitsverteilung oder das Histogramm eines Windrads mit einer Nennleistung von 3000 kW. Es zeigt an, für wie viele Stunden im Jahr das Windrad welche Leistung in kW liefert. Auf der unteren Achse, auf der X-Achse, da sehen Sie die Leistung in kW. Und nach oben sehen Sie aufgetragen, für welche Dauer diese Leistung zur Verfügung steht. Und dann sehen Sie diese steil abfallende Kurve. Mhm. Und da kommt dann raus, und das Ergebnis, das hat mich selbst ernüchtert. Ja? An 100 Tagen im Jahr liegt die Leistung dieses Windrads unter 120 kW. Also der ganze Generator hat eine Leistung von 3000. Mhm. Und für eine Dauer von über 3 Monaten stehen davon nur 120 kW zur Verfügung.
Also fast ein Drittel des Jahres ist es...
Ein Viertel des Jahres.
Ein Viertel, ja.
Ist die Leistung fast nicht da. Und das ist das, was jeder sieht, wenn er durchs Land fährt. Man hat doch den Eindruck, dass die Anlagen die meiste Zeit stillstehen. Mhm. Und wenn überhaupt, dann trudeln sie so ein bisschen gemütlich vor sich hin. Genau das manifestiert sich in dieser Kurve. Mhm. Das ist kein subjektiver Eindruck, den man hat, sondern es ist eine physikalisch erwiesene Tatsache. Was Sie auch sehen, die Kurve fällt dann nach unten rechts immer weiter ab. Ja, das heißt, dass im Klartext, hohe Leistungen sind ganz selten. Dass diese Biester wirklich mal Leistung bringen, ist eher selten. Mhm. Und wenn, das sehen Sie dann ganz rechts, wenn Sie dann auf volle Drehzahl laufen, ja, dann, das ist auch eine ganze Weile, dann produzieren Sie... Dann überschwemmen sie unser Stromnetz mit Strom, wo wir nicht mehr wissen, wohin damit. Mhm. Das heißt dann dargebotsabhängig. Mhm. Und um das mal in ein Bild zu übersetzen. Wir sind es doch vom Auto, wenn wir auf der Autobahn fahren oder wenn wir auf der Straße fahren, sind wir gewohnt, wenn wir auf das Gas treten, dass das Auto augenblicklich beschleunigt. Mhm. Und viele von uns, die Älteren, kennen das noch von unseren alten Studentenautos. Wenn dann da der Verteiler kaputt war und das Auto Zündaussetzer hatte, dann hat es rumgestottert. Mhm. Ja, genau auf diesem Stotterbetrieb wollen wir eine Stromversorgung aufbauen. Und dieser Stotterbetrieb, das drückt sich in diesem Bild aus. Ja, das ist genauso, wie wenn Sie die Zahl der Zylinder, die in Ihrem Auto gerade verfügbar sind, als wenn Sie die mit einem Würfel auswürfeln. Ja, und um diese Dinge zu kompensieren, da gibt es dann wunderschöne Wortschöpfungen. Und ich sage Ihnen, wer die Sprache manipuliert, der will die Menschen betrügen. Und eine dieser wunderschönen Wortschöpfungen ist Demand-Side-Management.
Die was für eine Zeit?
Demand-Side-Management, also das Management der Stromnachfrage. Aha. Ja, wie wollen Sie Stromnachfrage managen, wenn zu wenig da ist? Ganz einfach. Muss Strom abschalten. Und stellen Sie sich bitte vor, wir waren gerade beim Auto, das ist ein schönes Beispiel. Sie wollen das Auto vor Ihnen überholen, Sie setzen den Blinker links, Sie treten das Gas durch und schalten runter den dritten Gang Gas durch und dann erscheint auf Ihrem Display die Fehlermeldung: Zurzeit sind nur 2 Zylinder verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Ja. Das ist Demand-Side-Management. Mhm,
okay.
Ja? ein völliger Irrsinn. Mhm. Mhm. Und allein die, also allein die Wort, diese Wortschöpfungen, es tut mir furchtbar leid, es erinnert mich in ganz fataler Weise an diesen Roman 1984 von George Orwell. Mhm. Und das dazugehörige Newspeak. Das ist Energiewende Newspeak. Was wir uns hier gefallen lassen.
Was wir hier lesen können, ist ja, dass jetzt hier 2012, das wird jetzt 2019 auch nicht anders sein, Verfügbarkeit aller Windkrafträder in Deutschland zusammen 16%. Also was sind das für 16%? Dass wir die Energie nur, die installierte Leistung, die wir haben, können wir nur 16% im Schnitt abgreifen.
So heißt das, im Durchschnitt.
Das sind
ja alles statistische Durchschnittswerte.
Ja, jetzt kommt als Gegenargument natürlich dann, naja, das heißt natürlich, dass wir müssen dann einfach nur noch ein paar mehr aufstellen und dann kommt es zu der sogenannten Glättung, weil wenn wir da mehr haben, es ist ja nicht immer überall gleich Flaute, sondern wir haben dann eine Verteilung und dann können wir das Ganze mischen. Wie stehen Sie in diesem Wort Glättung, dass je mehr Windkrafträder wir haben, desto besser wird dann die ganze Energieversorgung?
Also, wenn man diesen Gedanken jemanden Unbedarften auftischt und sagt, Mensch, das ist doch ganz klar, denn irgendwo weht der Wind immer. Du musst die Anlagen nur in die große Fläche bauen, dann gleicht sich das untereinander aus. Mhm. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das als reines Wunschdenken. Und an sich sind das Zusammenhänge, die sind aus der elementaren mathematischen Statistik seit über 100 Jahren bekannt. Aber da muss ich Ihnen sagen, diese mathematische Statistik ist unter Ingenieuren und Physikern unpopulär, weil schwierig, das ist ein schwieriges Fach. Mhm. Das kann ich auch nur bestätigen. Mathematische Statistik ist saumäßig anspruchsvoll.
Sie haben uns hier eine Grafik mitgebracht. Das ist die stündliche Windgeneration in Spanien im Jahr 2013. Und hier habe ich ja auch noch mal dieses Zitat von dem Dr. Ingenieur Kurt Roting. Also durch eine gleichmäßige geografische Verteilung über eine große Fläche erreicht man eine Glättung der Netzeinspeisung. Jetzt wird es interessant. Ja. Ja, die nächste Grafik zeigt
halt,
nämlich...
Mal erklären, ja. Das ist dieses, als ich das erste Mal gelesen habe, ist ja inzwischen über 6 Jahre her, habe ich mir die Haare gerauft und mich gefragt, stimmt das? Kann das überhaupt sein? Kann das glätten? Und bevor wir uns das Bild angucken, möchte ich noch mal so 2 Gedanken dazu verschwenden. Wenn es glätten würde, also wenn man durch Zubau von Anlagen den Strom glätten könnte, was heißt das denn? Das heißt doch, dass wenn das eine, die eine viel macht, macht die andere wenig und umgekehrt. Wir brauchen einen kausalen Zusammenhang zwischen diesen beiden. Der muss determiniert sein. Und die müssen im Gegentakt den Strom produzieren. Völlig klar. Mhm. Man nennt sowas Antikorrelation. Zu erwarten, dass es sowas gibt, ist, Entschuldigung, genauso bescheuert, als wenn ich erwarten würde, dass wenn ich mit 2 Würfeln würfel, immer die, in der Summe die Augenzahl 5 würfle. Mhm. Das ist a priori Unfug.
Mhm. Wunschdenken.
Nein, oder dieses solche Signal, das nennt man Rauschsignal in der Signaltheorie. Wenn man Signaltheorie gemacht hat, der muss sich damit abplagen mit der Fourier-Transformation. Da kann man sich die Zähne dran ausbeißen. Aber man nennt sowas ein Rauschsignal. Jetzt stellen wir hier einen Lautsprecher hin, aus dem es rauscht. Und jetzt stellen wir einen zweiten daneben. Wird es dann lauter oder leiser?
Ja.
Das wird natürlich lauter.
Ja.
Deswegen ist es mir völlig rätselhaft, und das ist das, was mich empört, dass akademisch vorgebildete Mitarbeiter dieser Fraunhofer-Institute, eine hoch angesehene Gesellschaft, mit solchem offensichtlichen Unfug in die Öffentlichkeit gehen. Und wir klicken diese Bilder jetzt mal durch. Sie können das ja mal durchklicken. Wir sehen
also wir haben jetzt in Spanien die Verteilung im Jahr 2013. Links ist Januar, rechts ist Dezember. Die Windverteilung in Spanien. Dann haben wir dazu die Windverteilung in Deutschland. Natürlich
wunderschönes Bild.
Ein bisschen mehr, weil da stehen mehr Anlagen rum, nehme ich mal an.
Ja, halt. Und jetzt kann man sehen, wie das glättet. Es glättet natürlich nicht, es kann nicht glätten. Das Gegenteil ist der Fall.
Ja, ja.
Das ganz offensichtliche Gegenteil ist der Fall.
Das Rauschen wird lauter.
Das Rauschen wird lauter.
Okay.
Die Ausschläge werden größer.
Dann haben wir noch dazu das Vereinigte Königreich, also United Kingdom. Dann kommt noch dazu
Frankreich.
Und dann haben wir noch
die anderen. Andere.
Okay, also was sehen wir da? Je mehr Anlagen wir aufgestellt haben, desto größer wird das Rauschen, desto größer wird die spontane Einspeisung von Strom. Es gibt keine Glättung. Also die Gefahr für einen Blackout, dass dieser Zappelstrom die Netze verstopft, wird mit je mehr Anlagen man aufstellt, umso größer.
Ganz grob gesagt ist das so richtig.
Ja.
Ja, und man kann auch sehen, das ist da, was da mit 2 gekennzeichnet ist im Februar. Es gibt Großwetterlagen. Es gibt Großwetterlagen in Europa, wo überall in Westeuropa zumindest.
Sie meinen diese Lücke hier?
Ja, genau. Ja, ja, ja. Wo überall Windstille herrscht. Eine erwiesene Tatsache. Mhm. Das hat was zu tun mit der Korrelation, wie der Fachmann sagt, der Windstromproduktion in der großen Fläche. Und natürlich, man muss sich nur ein Tiefdruckgebiet angucken, dann sieht jeder Laie. Jeder Laie sieht, dass die Windgeschwindigkeiten und damit auch die Windstromproduktion in der großen Fläche korreliert sein muss. Warum? Weil diese Tiefdruckgebiete so groß sind, wie sie sind. Wie wissenschaftlich vorgebildete Leute mit solchen Thesen in die Öffentlichkeit gehen können, erschließt sich mir nicht. Und ich rechne das auch unter der Rubrik offener Betrug. Ich würde diese wissenschaftlichen Mitarbeiter dieser Fraunhofer-Gesellschaft hier des Betrugs bezichtigen.
Ich habe das Gefühl, dass in einer vielleicht gar nicht so weit entfernten Zukunft diese Herrschaften sich auch dem gegenüber stellen müssen. Dass also, wenn diese Erkenntnis in die Bevölkerung mal eindringt und sich andere politische Verhältnisse entwickeln, wo dem Ganzen dann Rechnung getragen wird, dass die sich dem stellen müssen. Dass die vor Gericht landen und sagen müssen, warum habt ihr, obwohl ihr es besser hättet wissen müssen, warum habt ihr es nicht gesagt? Aber noch eine Frage zum Schluss jetzt. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Wie schaffen wir es denn dann, diese Fakten den Leuten ins Hirn zu prügeln? Anders geht es ja offensichtlich gar nicht. Weil diese permanente Propaganda, die wir jeden Tag erleben in den Massenmedien über sämtlicher Kanäle, wie können wir kleine Sender, wie können denn wir kleine alternativen Medien, naja, so klein sind wir jetzt auch nicht wieder, aber was muss geschehen, damit die Bevölkerung einen gewissen Erkenntnissprung erreicht, Herr Dr. Kauler? Was wäre für Sie so eine Maßnahme, die wir ergreifen könnten?
Also wie ich vorhin sagte, es gibt diese 3 Elemente. Die Politik müsste authentischer werden. Die müssten wirklich gefordert werden, sich mit den Tatsachen auseinanderzusetzen. Vor allem die Medien müssten mehr Verantwortung übernehmen, also die Mainstream-Medien. Die ja wirklich einfach nur der Politik nach dem Mund reden. Mhm. Die Erfahrung mit den Mainstream-Medien ist ja katastrophal, denke ich. Das wirst du bestätigen können. Und natürlich ist jeder Bürger auch aufgefordert. Ich meine, unser Leben ist schon sehr bequem geworden. Unser Leben ist angenehm. Wir befassen uns mit solchen Dingen nicht mehr gerne. Aber auch jeder Mensch, jeder Bürger ist aufgefordert zu gucken, warum wird denn meine Stromrechnung immer teurer? Kann ich den Politikern denn überhaupt alles glauben? Also auch der Bürger muss lernen, kritisch zu hinterfragen. Und gerade auch Menschen, die in politischer Verantwortung stehen. Das fängt an bei Ortsbeiräten. Also ich habe halt konkret erlebt, dass die Ortsbeiräte mehr nach oben gucken. Das heißt, gucken, was die Bundespolitik macht und sich denen verantwortlich fühlen und nicht ihren Bürgern. Was völlig absurd ist. Das heißt also, ein Windpark soll jetzt direkt am Ort entstehen, macht den Tourismus kaputt. Der Ort lebt fast nur vom Tourismus. Es ist ganz absehbar, dass der Ort mehr oder weniger sterben wird, weil wenn die Touristen ausbleiben, was sehr wahrscheinlich ist, gehen die Wirtschaften, die Gastwirtschaften kaputt. Der Ort stirbt weiter aus.
Das ist sowieso ein Euphemismus, Park, Windpark.
Ist absurd.
Dass man das als das bezeichnet. Ein Park ist ein Ort, wo ich verweilen möchte, wo ich mich erhole, wo ich gerne hingehe. Das ist eine Großindustrieanlage, wenn man das so bezeichnet. Ja, ist eigentlich ein Frevel, das so zu bezeichnen.
Ja. Auf jeden Fall. Und es wird ja in Deutschland inzwischen mitten in den Wald werden ja diese Industrieanlagen gesetzt. Mhm. Deswegen ist es noch absurder oder perfide, das als Windpark zu bezeichnen. Mhm. Also ich persönlich, bei uns in der Nähe soll halt ein Windpark eröffnet werden, der 1 Kilometer vom Nationalpark, vom einzigen Nationalpark Hessens entstehen soll. Und gerade vom Nationalparkzentrum aus schauen Sie direkt auf diese Riesenanlagen. Und das ist perfide, das ist völlig absurd. Mhm.
Also wir müssen ein Bewusstsein schaffen bei der Bevölkerung, bei den Menschen hier, dass es sich hier um eine Mogelpackung handelt, dass man uns eine falsche Geschichte erzählt hat, dass man uns mit Lügen bombardiert hat. Und wir müssen dafür sorgen, dass den Leuten das bewusst wird einfach. Ja. Ich weiß, wir könnten jetzt noch stundenlang weitersprechen. Ich freue mich darauf, dass wir dieses Gespräch an anderer Stelle fortsetzen können. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen wie Sie gibt, die sich trauen, da auch in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich lasse mich einfach nicht mehr verarschen, ich mache da nicht mehr mit und ich tue mein Bestes, um das Ganze voranzubringen. Also an Sie beide wirklich vielen Dank dafür, für Ihr Engagement, auch dass Sie die Seite vernunftkraft.de weiter mit Inhalten und Engagement erfüllen. Und ja, alles Gute für Sie beide. Danke fürs Kommen.
Dankeschön.
Ja. Danke. Und liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Also ich wünsche viel Spaß beim Entdecken auf vernunftkraft.de. Das ist eine Seite, da kann man sich wochenlang aufhalten und der Erkenntnisgewinn ist meines Erachtens nach riesig. Also viel Spaß dabei. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen hier bei uns bei Nuviso, bei Steinzeit. Ich freue mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und vor allem, wenn es weitergeht bei dem Gespräch über diesen Klimawahnsinn in unserem Land. Bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten Mal.